David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir haben seine Geschichte intensiv angeschaut. Wir sind jetzt das 23. Mal, um darüber zu reden. Über David. Matthias hat gesagt, hey, wir haben immer so viele Ideen. Wir sind über reden, gleich so lange. Ja. Ja. Versuche es halt einfach genau anzuschauen. Oder? Weil es ist manchmal schon wahnsinnig. Nein, es ist immer sehr interessant, das genauer anzuschauen. Und wir haben so viele extrem gute Feedbacks gehabt über die Serie, wie viel das den Leuten wirklich persönlich begegnet. Dass ich denke, dass es echt genau das ist, was wir machen sollen. Wir sollen das Wort Gottes genau anschauen. Weil das Wort Gottes redet extrem persönlich zu uns. Und wir kommen heute für mich zu einem der faszinierendsten Erlebnisse, die David überhaupt gemacht hat in seinem ganzen Leben. Und wir kommen heute zu einer Dimension, die ich wirklich nicht mehr mit reinnehme, die ultimativ entscheidend ist und wir sie ganz häufig verpassen. Wir schauen zusammen die Situation an, nachdem der David seinen Helden etwas erzählt hat und seine Helden für ihn wirklich entsprechend Kriege geführt haben und gewonnen haben, wo jetzt eigentlich der Herr, wenn wir das lesen, 2. Samuel 23, nach diesen Kämpfen, das war glaube ich 22, genau, 22, ist ein Abschnitt gewesen dort, was heisst, die Kämpfe sind wir, oder? Und dann heisst es, 2. Samuel 22, das muss ich nicht einblenden, ist schon gut. Und David redete von dem Herrn die Worte dieses Liedes zur Zeit, als ihn der Herr errettet hatte, aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls und sprach. Und dann kommt sein riesen Loblied, und wenn ihr das Loblied nicht anschaut, ist Psalm 18, oder ihr könnt lesen, wenn der Weit ein ist. Und dann ist das die Situation, und dann kommen noch die Helden von David, und nachher kommt die Episode. Die Episode, wo der David eigentlich Frieden und Ruhe gehabt hat vor der ganzen Welt. Und nachher passiert das jetzt. Und jetzt schauen wir zusammen Geschichte an aus 2. Samuel 24. Und ich werde mit euch das mal lesen. Ich lese das Ganze, es ist ein bisschen länger. Und gleich lese ich das Ganze. Soll ich schnell lesen? Langsam, du langsam probieren. Und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel und er reizte David gegen sie und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Und der König sprach zu Joab, seinem Feldhauptmann, der bei ihm war, geh umher in alle Stämme Israels, von Dan bis Beersheba, und zählt das Kriegsvolk, damit ich weiß, wie viele ihrer sind. Joab sprach zu dem König, der Herr, dein Gott, tue zu diesem Volk, wie es jetzt ist, noch 100-mal so viel dazu, dass mein Herr, der König, seine Augen Lust daran habe. Aber warum verlangt es mein Herr, den König solches zu tun? Aber das Königswort stand fest gegen Joab und die Hauptleute des Heeres. So zog Joab mit den Hauptleuten des Heeres aus, von dem König, um das Volk Israel zu zählen. Und sie gingen über den Jordan und lagerten sich bei Roer, zur Rechten der Stadt, die mitten im Bachtal liegt, nach Gad und nach Jaser, zum Kam und nach Gilead und zum Land der Hethiter, nach Kadesh zu und darauf dann nach Dan und die Gegend von Sidon. Dann kamen sie zu der festen Stadt Tyrus und allen Städten der Hiviter und Kananiter und zogen hinaus in das Südland Judas nach Beersheba. So zerstörten sie das ganze Land und kamen nach 9 Monaten und 20 Tagen nach Jerusalem zurück. Und Joab gab dem König die Summe des Volkes an, das gezählt war, und es waren in Israel 800.000 streitbare Männer, die das Schwert führten, und Juda 500.000 Mann. Aber das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war, und David sprach zum Herrn, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe, und nun, Herr, nimm weg die Schuld deines Knechts, denn ich habe sehr töricht getan. Und als David am Morgen aufstand, kam des Herrn Wort zu Gad, dem Propheten David, sehr. Geh hin und rede mit David, so spricht der Herr. Dreierlei lege ich dir vor, erwähl dir eins davon, dass ich es dir tue. Gad kam zu David und sagte es ihm an und sprach zu ihm, willst du, dass 7 Jahre lang Hungersnot ins Land kommt? Oder dass du 3 Monate vor den Widersachern fliehen musst und sie dich verfolgen oder 3 Tage Pest in deinem Lande? So bedenke nun wohl, was ich antworten soll dem, der mich gesandt hat. David sprach zu Gad, es ist mir sehr Angst, aber ich lass uns in die Hand des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist groß. Ich will nicht in den Menschen Hände fallen. Da ließ der Herr die Pest über Israel kommen, vom Morgen an bis zum bestimmten Tag, so dass im Volk starben von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. Als aber der Engel seine Hand ausstreckte über Jerusalem, um es zu verderben, reute der Herr das Übel und er sprach zum Engel, der das Verderben anrichtet im Volk, es ist genug, lass nun deine Hand ab. Der Engel des Herrn aber war bei der Tenne Araunas, des Jebusiters. Da aber David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn, siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat getan. Was haben diese Schafe getan? Lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein. Und Gott kam zu David in jenem Tag und sprach zu ihm, geh hinauf und richte dem Herrn einen Altar auf der Tenne Araunas des Jebusiters. Da ging David hinauf, wie Gott ihm gesagt hat und der Herr ihm geboten hatte. Und als Arauna aufschaute, sah er den König mit seinen Knechten zu ihm herüberkommen und ging hinaus und fiel nieder vor dem König auf sein Angesicht zur Erde und sprach, warum kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht? David sprach, um vor dir die Tenne zu kaufen und dem Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage vom Volk weiche. Aber Arauna sprach zu David, mein Herr, der König, nehme und opfere es ihm gefällt, siehe, da sind die Rinder und zum Brandopfern auch die Dreschschlitten und das Geschirr der Rinder als Brennholz. Das alles gibt Arauna dem König und Arauna sprach zum König, der Herr, dein Gott sei mit dir gnädig. Aber der König sprach zu Arauna, nicht doch, sondern ich will es dir abkaufen, es ist einen Preis, denn ich will dem Herrn, meinen Gott, nicht Brandopfer darbringen, die ich umsonst habe. So kaufte David die Tenne für die Rinder für 50 Schekel Silber und David baute da selbst dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Dankopfer und der Herr wurde dem Land wieder gnädig und die Plage wich von dem Volk Israel. Diese Geschichte möchte ich mit euch heute anschauen. Vieles davon ist relativ naheliegend, aber ich werde es bewusst, sehr gut, 2. Samuel 24, 1 und 1. Chronik 21, 1 lesen. Und der Zorn des Herrn brannte abermals gegen Israel und er reizte David gegen sie und sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. 1. Chronik 21, 1 und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er das Volk zählen ließe. Ja, was ist jetzt da Sache? Das ist genau die gleiche Situation. Und ich werde euch ein bisschen mit reinnehmen in die geistliche Dimension, wo hier alles beherrscht. Einmal heisst es, und der Herr und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel und er reizte David. Und Satan stellte sich gegen Israel und reizte David. Ja, wer hätte jetzt David gereizt? Man kann eigentlich sagen, der Zorn des Herrn ist gleich der Satan. Kannst du hier so lesen? Einmal der Zorn des Herrn reizte und der Satan reizte. Ist nicht so. Wäre einfach erklärt, ist aber nicht so. Weil der Zorn des Herrn wird von jemand anderem ausgeführt. Das sehen wir viel später. Der Engel bringt den Zorn vom Herrn, nicht der Teufel. Ganz wichtig. Ganz schnell vorwegnehmen. Ja, was ist denn hier passiert? Was geht denn hier wirklich ab? Ja, wer hätte jetzt wirklich? Wer hätte jetzt wirklich schlussendlich hier den David gereizt? Die Frommen unter uns kommen natürlich jetzt, weil sie es ein bisschen wissen, kommen auf Jakobus 1, 13 bis 15. Niemand sagen, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, der selbst versucht niemand. Sondern jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Gebiert empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ja, also, der hat der Herr in diesem Fall David nicht gereizt. Oder hat er jetzt? Ich tue das bewusst ein bisschen raus, es ist extrem wichtig, es ist auch spannend. Ich habe mit dem Gary Metzdorf über das geredet. Master Theologian für Foursquare momentan. Mega cool gewesen, mit ihm über das zu reden. Die Situation ist so, wir haben hier mehrere Ebenen, das oberste oben ist der Herr. Und der Herr hat alles im Griff. Und der Herr ist absolut souverän. Und auch der Find ist komplett unter der Herrschaft vom Herr. Ganz wichtig. He? Das ist so. Und wir haben mehrere Stufen und eine ist das Oberste und zwar nur eine. Nur das ist der Herr. Und dann kommt eine andere Stufe. Das ist der Satan mit seinen Mächten und den Engeln. Und die sind ja deutlich über uns, autoritätsmässig. Und nachher kommen die irgendwann mehr wunderbare Menschen oder weniger wunderbare Menschen, die irgendwo geistlich zum Teil überhaupt keinen Durchblick haben, zum Teil haben wir vielleicht. Und mir geht es darum, dass wir ein bisschen mehr verstehen, was wirklich Sache ist in dieser Welt. Der Readout ist absolut sichtbar. Mir ist so viel aufgefallen in der letzten Zeit, wenn Afghanistan zugeredet worden ist und wieder nichts über das sagen, kann man irgendwann mit mir diskutieren, wenn man Lust hat. Leset die Welt und ihr seht, wo der Herr steht. Leset die Weltkarte und ihr seht, wo der Herr steht. Leset die Weltkarte und ihr könnt, wenn ihr ein bisschen schaut, einfach verstehen, wie die Dynamik im Reich Gottes wirklich funktioniert und wo es wirklich herkommt. Es ist alles in unserer Reithalb von dem, was hier passiert. Alles. Nichts, was hier passiert, ist reiner Zufall und macht einfach den Menschen so ein bisschen für sich. Der Mensch entscheidet selber, aber es ist immer beeinflusst von einer oder anderen Seite. Immer. Ganz wichtig. Und das ist die Situation hier. Der Herr macht etwas ganz Spezielles. Er macht etwas ganz, ganz Spezielles hier. Der David, das ist der Herr. Viel grösser, aber der Herr, das ist der Herr. Und der David ist mit dem Herr unterwegs. Schön brav hinten dran. Schön deckt. Und jetzt macht der Herr das. Und plötzlich ist der David etwas ausgesetzt. Plötzlich sind wir etwas ausgesetzt. Eine Versuchung. Eine Prüfung. An einem Stress. Wir sind etwas ausgesetzt. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Der Herr macht es immer wieder mit uns. Mehr oder weniger stark. Was machen wir jetzt? Versuchen wir jetzt so zu bleiben stehen und irgendwie etwas zu wursteln? Und das ist das, was der David hier macht. Weil, sobald der Herr weggeht, hat einen Zugang, der nur ein Ziel hat, die kaputt zu machen. Das ist der Teufel. Das ist kein von mir erfundenes Bild. Schaut das Gesicht vom Hiob an. Was passiert dort? Genau das. Und der Hiob bleibt hinter dem Herr. Er wird zwar immer wieder angegriffen, aber er bleibt hinter dem Herr. Und das wird ihm zum Sagen. Und der David wird angegriffen. Und er bleibt nicht hinter dem Herr. Und was passiert? Es kommt ziemlich schief raus. Und das ist die Dynamik, die im Reich Gottes in dieser Welt immer wieder abgeht. Und der Mensch entscheidet immer selber, was mache ich, wenn der Herr ein bisschen auf die Seite geht, um mich zu prüfen, wie ich wirklich stehe. Rutsche ich nachher? Oder bleibe ich stehen und lasse mich vom Wind bombardieren? Und wenn wir ein bisschen wissen, wie es geht, wir wissen ganz genau, wie es geht. Also, wir wissen, ich weiß ganz genau, wie es geht. Leset mal, was der Paulus schreibt im 1. Korinther 2. Sagt. Wir wissen ganz genau um die Muster vom Teufel, wie er vorgeht. Ah, wissen wir es oder wissen wir es nicht? Epheser 6 sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewaltigen zwischen Himmel und Erde. Und, 1. Korinther steht nachher, in den Gedanken fängt es an. In den Gedanken fängt es an. Ihr wisst, es fängt immer in den Gedanken an. Immer. Sorry, das aus, also stimmt das immer. Es fängt immer hier an. Und wenn ich jetzt hier, genau das jetzt hier passiert, wo der Teufel kommt, wo ist der Teufel gewesen, nicht der Herr, wo der Herr es zugelassen hat. Wo der Teufel kommt und der David reizt und sagt, zähl doch das Volk und schau, wie stark deine Armee ist. Und der David geht darauf hin. Und das ist genau das Gleiche bei uns. Schau doch mal, die anderen sind viel besser als du. Oder ich bin viel besser als du. Oder ich bin auch besser als die anderen. Ich habe doch das besser. Ich weiß doch da mehr. Ich habe doch da mehr Erfahrung. Oder ich weiß nichts. Ich weiß nicht, was alles. Was mache ich nachher in dieser Situation? Glaube in diesen Gedanken und gib ihnen Raum, diesen Mächten zwischen Himmel und Erde, dass sie anfangen zu mischeln und machen und tun. Oder? Und ihr kennt die Aussage, du kannst nicht verhindern, dass der Müll von gering schießt, aber du kannst verhindern, dass er das Nest auf dem Kopf baut. Wenn ihr es nicht kennt, habt ihr es jetzt gehört. Das ist der Find. Er kommt und schießt auf den Gring. Es ist genau so, sorry, es ist genau so. Die Frage ist, was machst du mit dem Schießdreck auf deinem Kopf? Ausnahmsweise stimmt die Sprache, tut mir leid, es ist ein bisschen wüst, aber es stimmt. Was machst du mit dem? Lass es sein, lass die Möwen kommen und lass Raum gewinnen, dass es Raum gewinnt und anfängt deine Gedanken beherrschen. Oder gehst sofort unter die Dusche und putzt es ab und sagst, Herr, oh, Herr, hilf mir. Zungengebet. Etwas vom Besten, was es überhaupt gibt für das. Schlagartige Elimination von schrägen Gedanken. Schlagartig. Ja, machst du es oder machst du es nicht? Der David hat es nicht gemacht. Und er hat tatsächlich noch einen gehabt, der ihm gesagt hat, mach es nicht. He? Und nicht irgendeinen. Sein Feldhauptmann. Der, den er schon ein, zwei Mal wirklich hinterher gerettet hat. Hat ihm gesagt, mach das nicht. Und der David, oh, Schwarti. Ja, was ist denn jetzt das Problem, dass er die Volkszählung macht? Ist das verboten? Nein, logischerweise nicht. Also, schauen wir schnell kurz rein. Verboten ist es nicht. Exodus 30, Vers 12, 2. Mose. Dort steht, wenn du die Israeliten zählst, so soll ein jeder dem Herrn ein Sühnegeld geben, um sein Leben auszulösen, damit ihnen nicht eine Plage widerfahre, wenn sie gezählt werden. Es soll wieder gezählt werden, einen halben Schekel geben, nach dem Münzgewicht des Heiligtums, ein Schekel wiegt 20 Gramm. Diese halbe Schekel soll als Abgabe von Herrn erhoben werden. Interessant. Nein, wenn du zählst, mach es einfach richtig. Ja, die Frage ist, ob er sie richtig gemacht hat oder nicht. Für mich ist die sekundär, sie hat es nicht richtig gemacht. Was aber vor allem das Problem ist, ist sein Motiv dahinter. Sein Motiv hat nicht gestimmt, von dem her. Und wegen dem Motiv ist er entsprechend rausgekommen. Ich möchte noch einmal zurücknehmen in die geistliche Welt. Dass ihr das ein bisschen besser versteht, es gibt eine ganz sensationelle Geschichte im Alten Testament, die aufzeigt, wie es wirklich geht. Ich werde mit euch lesen, 2. Könige 17 folgende. 1. Könige 17 folgende. Situation? Ab. Unmöglicher König vom Volk Israel. Mit einer noch viel unmöglicheren Frau namens Isabel. 1. König 22, 17. Und der ist irgendwie völlig schräg unterwegs, hat aber irgendwo gewusst, nur die gleiche Gnade vom Herrn immer noch auf seiner Seite, hat gewisse Kämpfe gekämpft und hat dann gewonnen und jetzt kommt wieder ein Kampf und jetzt haben sie wieder Ärger und er fragt Josaphat. Er fragt Josaphat, einen guten König von Juda, ob er ihm helfen kann. Und der Josaphat, ein guter König von Juda, ist natürlich der, der sagt, ja okay, alles jetzt. Ja, fragst du den Herrn vorher, wenn du den Kampf ziehst, wie es aussieht? Und er, nicht so recht, ich weiß ja nur einen, aber der Micha, der flucht mir jedes Mal, wenn er mir etwas sagen soll. Was der mir sagt, das will ich nicht hören. Und dann sagt er, Josaphat, rede doch nicht so, wir holen den Mann und jetzt wollen wir hören, was geht. Und ich lese euch die Geschichte schnell vor. Wie das abgeht in dieser Situation, in dieser Dimension, wo wir uns ein bisschen bewegen, um zu verstehen, was es geht. Micha sprach, ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Herr aber sprach, diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim mit Frieden. Da sprach der König von Israel zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass ihr mir nichts Gutes weiß sagt, sondern nur Unheil? Micha sprach, darum höre nur das Wort Herrn, des Herrn Wort. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron, das ganze himmlische Heer neben ihm stehen, zu seiner Rechten und Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufziehe und falle vor Ramoth in Gilead? Und einer sagte dem anderen das andere, da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Der Herr sprach zu ihm, womit? Er sprach, ich will ausgehen und ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst betören, sollst es ausrichten, geh aus und tue das. Nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist gegeben in den Mund aller deiner Propheten und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Da trat herzu Zidike, der Sohn Keras, und schlug Micha auf die Backe und sprach, wie ist der Geist des Herrn von mir gewichen, dass er mit dir redet? Micha sprach, wahrlich, an dem Tage wirst du sehen, wenn du dich von der einen Kammer in die andere gehst, um dich zu verkriechen. Der König sprach, nimm Micha, bring ihn zum Amon, dem Stabhauptmann, und zu Joasch, dem König, und zu König, spricht, so spricht er, dies werft in die Kerke und speist ihn nur Kerke mit Brot und Wasser, bis ich mit Frieden wiederkomme. Micha besprach, kommst du mit Frieden wieder? So hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, höret alle Völker. So zog der König von Israel Josaphat aus, und so weiter. Und an dem Tag stirbt der Ahab, genau so, wie es der Micha gesagt hat. Ich werde einen Lügengeist aussenden. zu all meinen Propheten. Habt ihr gesehen, wie das ordained ist von oben aus zusammen? Dort spielt Musik. Dort spielt Musik. Und so geht's. Der Herr und darum hocken, das himmlische Heer. Und dort spielt Musik. Und das beeinflusst alles, was da unterläuft. Alles. Das ist die Dimension, die entscheidet. Das ist so, wie sie auf dieser Erde abgeht. Und nicht irgendwie so, weil irgendeine Idee hat oder irgendein Ding, ein Taliban eine Idee hat oder irgendein Präsident eine Idee hat. Dort oben spielt Musik. Und die Menschen sind die Menschen, die sich entscheiden. Und der Herr weiss, wie wir entscheiden. Und darum kann er es genauso ordnen, wie er gedacht hat. Und dann kommt ab und zu genau so ein Geist, nein, kommt extrem viel, so ein Geist von irgendwelcher Seite und gibt den Gedanken. Und der Mensch folgt dem. Und dann passiert es, wie es passiert. Ganz extrem wichtig. So läuft es in dieser Welt. Und der Mensch denkt, ich laufe mal ein bisschen. Nein, der Mensch läuft genau in diesen Bahnen, wie er wird laufen, wie er soll laufen. Weil der Herr weiss, wie wir entscheiden. Nicht, weil er uns die Entscheidung aufzwingt. Nie, macht er nicht. Er hilft manchmal schon ein bisschen nach, indem er versucht, Leitplanken zu geben, dass wir endlich auf die gute Idee kommen, sauber zu entscheiden. Das schon. Aber der Mensch entscheidet selber. Und so hat David entschieden. Und plötzlich merkt er, oh, jetzt habe ich aber voll daneben geschlagen. Und das ist sensationell David-mässig wieder. Er merkt, ups, das hätte ich absolut nicht sollen tun. Und er kehrt schlagartig um und merkt, oh, jetzt muss ich etwas ändern. Oder? Jetzt muss ich echt umkehren. Und David ist wirklich zum Ding geworden, zum Fallstück geworden in diesem Fall. Sprüche 16, Vers 18. Da musst du nicht einblenden, wer zugrunde gehen soll, der wird sofort stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Der David hat angefangen, auf seine eigene Kräfte, auf seine eigene Macht abstützen. Er ist stolz geworden auf sein Heer, auf das, was er erreicht hat. Und dort hat es ihn verwutscht. Und nachher kommen die Konsequenzen. Kenne ich schöner als die anderen. He? Und mir ist einfach noch eine Aussage aufgefallen vom Dings, vom Gott, so bedenke nun wohl, was ich dem antworten soll, der mich gesandt hat. Und das ist spannend. Als testamentliche Situation. Der Prophet kommt, der David muss antworten und der Prophet sagt zum Herrn. Heute haben wir in den meisten Fällen, aber auch nicht immer, eine direkte Verbindung. So zum Thema Leiterschaft, Jüngerschaft, Mentoring. Da ist etwas, was ganz viel läuft, wo man ausnutzen oder nicht ausnutzen könnte. Und so antwortet dann der Gott und der David entscheidet und sagt, eins weiss ich, ich falle nicht in Menschenhand. Das mache ich nicht. Ganz sicher nicht meine Finde und auch nicht Hungersnot. Dann kommst du her mit deiner Best. Wenn schon deine Konsequenz, die vom Himmel. Und auch das wieder. In trauriger Situation, sehr, sehr eine weise Entscheidung. Ich nehme Konsequenz vom Herrn und nicht von irgendjemand anderem. Oder? Und der Preis ist heftig. He? 3 Tage 70'000 Leute. 70'000 Leute. Als Konsequenz für die stolze Idee. Unsere Fehlentscheidungen haben immer Konsequenzen. Immer. Die Frage ist nur, wie viele Leute beeinflussen unsere Fehlentscheidungen. Und je mehr sie beeinflussen, desto größere Konsequenzen hat es. Und es ist interessant, dass wir entsprechend angeschaut. Es ist auch interessant, das anzuschauen. Ja, man könnte sagen, ja, warum muss das Volk überhaupt zahlen? Leset den ersten Vers. Und der Zorn des Herrn brannte damals gegen Israel. Gegen Israel und er reiste David. 1. Chronik 21. Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David. Es war eine Prüfung für das Volk unter David. Von Anfang an. Und dort ist etwas auch ganz wichtig zu erkennen. Wir haben so ein lustiges Feedback bekommen, die Drohung von Marco Rebi. Henna lustig, wirklich cool, gell? Hast du jemanden gekommen und gesagt, gell, genau ist das Wort, das ihr viel braucht in eurer Church. Gell, ist dir auch schon aufgefallen? Genau. Das war jetzt Absicht ausnahmsweise. Das ist ein herziges Beispiel von etwas, das einfach ist. Und zwar von der Tatsache, dass, ich sage es jetzt mal aus, als negativ, der Fisch vom Kopf her stinkt. Sagt man so schön im Geschäft. Es kommt von oben ab immer. Das heisst, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit ist die kleine Herausforderung von David im Hochmut eine grundsätzliche Problematik vom Volk Israel. Ich glaube, diese Frage könnt ihr alle locker mit Ja beantworten. Das wüsste das Volk Israel ist ein absolut halsstarrig stolzes Volk. Noch heute. Ist einfach so. Und der David ist der König. Und weil der König ist, prägt er auch die Atmosphäre vom Volk. Und der Stolz ist offensichtlich auch etwas, was immer noch da war. Oder? Und darum bricht es alle. Wichtig. Darum bricht es das Volk Israel. Und man denkt, ja, das arme Volk hat nichts dafür. Und der David sagt so, offensichtlich hat es etwas dafür. Weil der Herr weiß ganz genau, was die Haltung vom Volk ist. Genau weiss er es. Ganz genau weiss er es. Spürt ihr, was ich damit sagen will? Ich habe vorhin im Darm gehockt und mir gesagt, den Satz habe ich geprägt. Was ihr könnt brauchen, nehmt mit, als andere Leute da. Den habe ich gesagt, vor 15 Jahren, am Anfang, wenn ich den Rahmen gemacht habe. Das sagt jetzt fast jeder, der Rahmen macht, sagt das auch. Das kommt von mir. Es hat nicht gewusst, dass es ein guter Satz ist, überhaupt nicht. Aber gut, es spielt diesmal so eine Rolle. Es geht darum, dass wir prägen von oben her. Oder von unten her, wie wir unser System verstehen wollen. Das ist wichtig. Wir prägen, wenn wir Einfluss haben. Und der David hat prägt und offensichtlich hat er auch Stolz prägt. Und darum hat es ihn overwürzt beim Stolz. Donnerblitz und Abrang. 70'000 tote David wegen dem Stolz. Ich weiss nicht, wie dem die Schuhe aufgegangen sind wegen dem Ganzen. Das Es sind ihm abartig schon aufgegangen, die gesagt haben, warum, auf das können wir schon noch zu reden. Und nachher kommt die Situation, wo da der Engel steht und der Raffi sieht den Engel. Der Raffi sieht den Engel mit seinem Schwert über Jerusalem. Wenn du den Engel mit dem Schwert über deinem Dorf siehst, glaub mir's, dann fährst du verschlottert, bis das Wasser oben runtergeht. Und er sieht den Engel. Und der Herr sagt, es ist gut. Und jetzt, David, jetzt baust du dort auf dieser Tenne Araunas, dem Jebusiter. Spannend, sage ich auch noch, baust du einen Altar. Jebusiter. Mögen doch nicht Jebusiter. Wer ist Jebusiter? Sag mir schnell. Wer jemand weiss, wer ist Jebusiter? Danke. Der Bewohner von Jerusalem. Das war ein ursprünglicher Bewohner von Jerusalem. Jebus war nämlich der vorherige Name von Jerusalem. Er hat vorher Jebus geheissen. Und einer von den ursprünglichen Einwohnern ist scheinbar an einem guten Ort aufgebaut, weil der, wo der Altar herkommt, kommt der Tempel her. Und das ist wieder Gottes Gnade in dieser Wahnsinnigkeit drin. Der David macht einen absoluten Bockmist, der 70'000 Menschen das Leben kostet, aber dafür findet der Tempel Platz. Leute. Im Herr seiner Konsequenzen ist immer ein Segen drin. Immer. Das ist eben unser Herr. Und darum wollte ich, dass er alles organisiert von oben her. Und nicht irgendein anderer schwachsinniger Kollege. Weil er ist absolut souverän, sensationell gut. Und er hat es voll im Griff. Und er hat es voll im Griff und lässt er David den Tempelplatz finden. Und der David macht natürlich absolut sofort, was er machen soll. Und sofort, das ist der David natürlich. Gehorsam bis am Boden runter, oder? Gegenüber dem Herr, wenn der Herr gehört, der David, kennst du das nur, der David dem Herrn nicht gehorsam gewesen wäre? Die Prüfung hat er versiebt, eindeutig, aber es war immer gehorsam gewesen. Er sagt, mach das, mach das, oder? Baut sofort einen Altar und eine Aussage finde ich so spannend, oder? Und das möchte ich wirklich noch ganz kurz, oder noch lang, nein, nicht lang. Es ist nicht lang, es ist nur kurz. Nur kurz und ab. Ich hatte Glück gehabt. Jetzt lese 1. Chronik 21, 24. Aber der König David sprach zu Arauna, nicht doch, sondern für den vollen Preis will ich es kaufen, denn ich will nicht, was dein ist, für den Herrn nehmen und ihm es umsonst zum Brandopfer geben. Wir nennen es Brandopfer. Und wenn es ein Opfer ist, kann es nicht gratis sein. Sonst ist es kein Opfer. Und David sagt, ich opfere nicht einfach etwas, was nichts ist, was ich nichts zahlt habe dafür. Ich kaufe das, so wie es muss sein, komplett. Ob schon der Arana das schenken will. Der Arana ist mega herzig und so weiter. Ist völlig ironisch, was der Arana will. Völlig, kein Problem. Der David hat aber gecheckt. Stopp. Ich bringe dem Herrn ein Opfer. Die Lektion hat er gelernt. Vom ersten Mal, als er versiebt hat. Mögt ihr euch noch erinnern? Da ist einer gekommen, namens Nathan, und gesagt, los, da ist einer, hat ein Fest gemacht, hat viele Gäste eingeladen, und hat einen Haufen Schaf gehabt, aber nimmt das einzige Schaf vom anderen opfert. Der David, der ist des Todes! Das mal gibt der Schaf, will der Schaf nicht gratis geben, oder? Hat er gelernt, hä? Interessanter Zusammenhang, kommt mir jetzt gerade so zufällig in Sinn. Der David will es zahlen, oder? Und er zahlt es auch. Und tut nachher entsprechend dort das Opfer darbringen und der Herr hört ihn und ist sofort fertig von dem her. Oder? Und es ist noch ein spannender Nachsatz, um zu zeigen, wie einem David das wirklich in Mark und Bein gegangen ist, was dort passiert ist. 1. Chronik 21, 29 und 30. Ganz spannende Verse. Aber die Wohnung des Herrn, die Mose in der Wüste gemacht hatte und der Brandopfer war zu der Zeit auf der Höhe zu Gibeon. Dort hat er sich aufgerichtet, völlig ironisch, oder? David aber konnte nicht hingehen und vor ihn treten, um Gott zu befragen. So erschrocken war er vor dem Schwert des Engels des Herrn. Der David hat es nicht hergebracht, weil er so in den Knochen hatte, auf Gibeon über das Gehen, um dort zu opfern. Er hat gesagt, das schaffe ich nicht. Das ist mir so eingefahren, was dort jetzt gerade passiert ist. Da sind ihm mehr als nur die Schuhe auf. Er war total zutiefst betroffen gewesen. So betroffen, so erschrocken, wie gesagt, vor dem Schwert von dem Engel vom Herrn. Hallo? Dass er gesagt hat, ich schaffe es nicht, ich komme nicht auf Gibeon, bringe ihn nicht her, ich kann dort nicht opfern. Schaffe ich nicht. So ist sie eingefahren. So zum Thema, ob es dann wirklich berechtigt hat oder nicht. Oder? Da sprach David, hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und dies der Altar für die Brandopfer Israels. Und das hat er gefunden dort. Eine von meiner absoluten Lieblingsgeschichten, wo es darum geht, das Reich Gottes in seiner Dynamik zu verstehen und zu sehen, was passiert, wenn wir uns richtig entscheiden können, was passiert, wenn wir falsch entscheiden. Ich hoffe, die hätten ein bisschen mehr verstanden, wie die Dimensionen vom Reich Gottes wirklich laufen heute Morgen. Dass ihr könnt begreifen könnt, wie ihr reagieren könnt, damit ihr euch in die richtige Situation positionieren könnt. Unter dem Schutz vom Herrn stehen. Weil der Angriff wird wiederkommen. Was mache ich? Bin ich ein weiser Mann, bin ich eine weise Frau, wo wenn der Herr weggeht, dass ich ihm hinten nachgehe? Wenn ihr das mitnehmt, habt ihr etwas vom Abri-Wichtigsten gelernt. Sind wir Menschen? Sind wir Menschen, die erkennen, wo die Musik wirklich spielt? Und wenn wir können, auf diese Musik Einfluss nehmen, mitbeten. Amen.